Hallo und herzlich willkommen zum inoffiziellen Offenbarung 23 Podcast hier auf Spotify oder wo ihr uns auch immer hört. Mein Name ist Markus Roslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske.
Und wir schreiben leider den 24. Oktober, aber...
Schön blöd. Wir haben uns da wieder verplant. Heute geht es aber um eine Folge, die sehr interessant wird. Wir reden von Folge 7 und zwar der Folge Stonehenge.
Stonehenge, wer hat nicht schon mal was davon gehört? Äußerst mysteriös. Und wir steigen auch direkt mysteriös diesmal ein.
Kurz Zahlen, Daten, Fakten. Das muss sein. Die Folge ist aus dem Jahr 2011, hat eine Gesamtlänge von 76 Minuten. Es handelt von Stonehenge, einer Kultort-Begräbnisstätte. Und den Zweck, darauf kommen wir noch. Die Steine sind der Sonne nach ausgerichtet und das ganze Ding ist über 4000 Jahre alt. So, jetzt du.
Genau, jetzt ich. Wir kommen zurück in die Offenbarung 23 und ganz unüblich für die Offenbarung 23 beginnt die ganze Geschichte nicht mit einer Nachrichtenmeldung, sondern mit einer Ansprache eines ominösen Kultführers, so würde man es zumindest die Atmosphäre deuten, so richtig gesagt wird es nicht. Und es geht um eine Ansprache an die verehrte Logen, an die verehrten Logenmitglieder. Auch die Urania-Loge wird hier kurz erwähnt. Es bewegt sich um ein Ereignis um die Wintersonnenwende, ist das
genau
richtig? Es wird in Aussicht gestellt, dass ein neuer Meister des Lichts erscheinen wird.
Ja, das klingt schon spannend, ne?
So, also alle Brüder werden zum Staunen aufgerufen.
Genau.
Ein großer Seher soll wiedergeboren werden, der die größte Frage aller Fragen beantworten wird. Geht man kurz darauf ein, was denn die große Frage aller Fragen ist. Und zwar ist es die Braukunst zum Trank der Unsterblichkeit. Ja, Markus.
Ja, die Unsterblichkeit ist immer wieder Thema, auch in der Geschichte so oder so und hier auch. Die Druidengesellschaft feiert da ein Treffen, der Tod von Tron wird erwähnt. T-Rex soll als Nachfolger, als adäquater Geheimnisse finden. Dann gibt es doch so eine Nachrichtensendung, oder?
Dann kommt die genau, obligatorische Nachrichtenansage, und zwar eine Berichterstattung von Stonehenge vom 22. Juni des Jahres. Welches Jahr haben wir? Schreiben wir denn jetzt eigentlich gerade?
Oh.
Oha.
Das ist peinlich. Siehst du, man arbeitet nicht mit Daten, die man nicht hat. Aber
nein, ich 2010, ha?
Ein 22. Juni eines Jahres.
Am 22. Juni eines Jahres. Diese Nacht dürfte dem einen oder anderen unserer geneigten Zuhörer als die Midsommernacht bekannt sein. Das heißt, der längste Tag des Jahres oder die kürzeste Nacht des Jahres, wie auch immer man es betreibt, zumindest auf der nördlichen Hemisphäre. Und man befindet sich bei Stonehenge und betrachtet die Vorgänge innerhalb des Steinkreises von weiter weg. Denn dort hält die Druid Society ihr alljährliches Ritualientreffen ab. Nur diesen Angehörigen dieser Druid Society sei es gestattet, sich dort aufzuhalten. Alle anderen schauen von außen zu. Es wird auf New Age-Jünger, auf Gothic-Anhänger, auf allen möglichen Firlefanz hingewiesen. Und man weist auch ganz kurz auf eine Wortschöpfung hin, nämlich den Krieg im Bodenfeld. Aber da werden wir später nochmal drauf eingehen.
Genau. Und dann kommt der obligatorische Vorspann. Es geht los. Und als der Vorspann vorbei ist, gibt es eine schöne Überblende. Und T-Rex, es ist Freitagabend, St. Clair ist da, T-Rex ist feierlich gefesselt.
Da wir jetzt ja nicht mehr so ganz, wir hoffen ja alle, ihr habt alle jetzt die vorige Folge gehört, wo wir nicht so ganz drauf eingehen sollen. Georg sitzt immer noch in Handschellen gefesselt in der Urania-Loge bei St. Clair und Kai Siegmann
hat ihn dahin gebracht.
Kai Siegmann hat ihn dahin gebracht und er nennt St. Clair durchweg Meister. Ja, das lässt schon einiges erahnen. Also damit hatten wir eigentlich vorher bis jetzt nicht gerechnet. Kai Siegmann wurde eigentlich nur als schmieriger Schreiberling hingestellt, der eigentlich nur auf der Jagd nach dem nächsten Scheck für die nächste Titelstory ist. Wie sich zeigt, nichts ist so, wie es scheint. Kai Siegmann ist Teil der Freimaurerschaft und Zunft. Und man setzt sich nun dann doch auch auf T-Rex Drängen darauf ein, dass man ihm die Handschellen mal abnehmen täte. Du gibst mir ein Zeichen. Und
ich kleiner Einwurf an der Stelle. Kleiner Einwurf, weil es interessant ist, der wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich der ist die Vorlage zu Kai Siegmann, könnte ja, wenn man mit viel Fantasie vorgeht, der ehemalige Chefredakteur der Bild Kai Diekmann sein.
Da muss man doch schon sehr viel Fantasie
haben. Ja, das ist jetzt ein schwieriger Zusammenhang. Und wenn man diesen mal zulässt, dann wird, wenn man ein bisschen recherchiert, wird einem klar, da auf diesen Verein kommen wir auch noch, aber ich erwähne ihn kurz mal nur so in einem Wort. Kai Diekmann war im Young Leadership der Atlantikbrücke e.V. Was dieser Verein tut, das kommt in anderen Folgen noch vor, deswegen werde ich jetzt nicht vorgreifen. Also diese Geschichte, dass man da so in Männer- und Frauenbünden und in Vereinigung ist, um ein wenig Macht zu ballen, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Jedenfalls, T-Rex sitzt da mal wieder. Er soll erfahren, war der Grund seines dortigen Verbleibens in Handschellen. Wie du sagst, er bittet darum, können wir jetzt die Sache nicht lassen, können wir nicht die Handschellen abnehmen. Man bedeutet ihn aber, dass das nicht so sein wird.
Na doch, die Handschellen nehmen sie ihm ab, aber er denkt natürlich, er könnte jetzt dann auch gehen und das wird also ganz klar mit dem Hinweis darauf, dass man ja die Handschellen auch wieder rausholen könnte, verneint.
Ja, da haben wir auch gefragt, was ist das für ein komischer Fetisch? Jedenfalls redet man da immer wieder von einer Bestimmung und er erfährt auch, dass diese Bestimmung Tron vorher verfolgt hat.
Also richtig. Und hier wird St. Clair jetzt als Großmeister der Society oder der Druid Society dargestellt. Nebenbei gesagt, die Druid Society gibt es dem Namen nach in dieser Art und Weise nicht. Es gibt in England aber durchaus die Ancient Order of Druids. Das sind New Age Druiden, die also auch tatsächlich als eine Art Religionsgemeinschaft anerkannt sind und tatsächlich auch Ritualien durchführen dürfen in diesen interessanten Städten wie zum Beispiel auch Stonehenge Assist. Und man erklärt ihm, dass er nun bestimmt sei als Nachfolger von Tron.
Genau, er soll Chiffren entschlüsseln, das haben wir schon öfter gehört. Und er soll etwas Verlorenes wieder beschaffen. Es geht um Unsterblichkeit, das hatten wir in der letzten Folge, wer sie gehört hat, auch schon. Dass diesen Ansatz gibt es immer wieder. Und es geht um uraltes Wissen.
Richtig, und er soll der neue Seher werden. Was T-Rex natürlich so ein bisschen mystisch, ablehnt in mystischer Art und Weise. Man sagt, naja, was ist ein Seher denn anders als ein Geheimnisentschlüssler?
Er zieht es auch ein bisschen er macht es auch ein bisschen lustig. Er versucht das auch ein bisschen nicht ganz ernst zu nehmen. Aber jedenfalls wird T-Rex wird zum Schrein geführt, was ich sehr witzig fand. Und dann fragt er, ob Siegmann nicht mitkommt. Und Siegmann darf es aber nicht erfahren, sein Rang wäre zu niedrig. Das ist ein bisschen witzig, aber trotzdem auch wieder eins dieser schönen kleinen Elemente, was Abstufung zeigt und was ein bisschen wieder so dividieren und zusammenführen, immer mal wieder an gewissen Stellen als Element einbringt. Und um diesen Schrein zu öffnen, wird ein Zauberspruch gesagt. Sator arepo tenet opera rotas.
Siehst du, und ich habe mir gedacht, schreibe ich mir den raus? Nee, das hat bestimmt Markus getan.
Interessant wird, weil ich habe auch nach der Übersetzung geguckt, also Sator ist der Sämann, also der Mann, der etwas sät. Die Übersetzung von Arepo ist unsicher und somit habe ich sie nicht übernommen. Tenet heißt so viel wie Held, Opera sind Werke und Rotas heißt Räder. Der Seemann hält Werke und Räder. Was das jetzt genau, wird jetzt auch nicht entschlüsselt, ist ein Zauberspruch, lassen wir es einfach so stehen.
Richtig.
Er wird in einigen Hörspielen lustigerweise immer wieder verwendet, sogar bei einem Hörspiel, was wir irgendwann nochmal nicht so episch bearbeiten werden wie jetzt Offenbarung 23, aber dazu komme ich später. Es gibt das sogenannte Sator-Quadrat. Und zwar ist Sator, also dieses Sator-Quadrat, da steht nur Sator Opera Rotas. Und dieses Quadrat gibt es erstmals entdeckt 55 nach Christus und ist auch in Frankreich noch zu sehen. Und das ist ein Palindrom, es gibt so ein Palindrom und da kann man das drehen, wie man will. Und immer erscheint in irgendeiner Richtung Sator Opera, Rotas und so weiter. Mhm. Das ist sehr interessant. Da gibt es aber Bilder im Internet, das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Ja, also nur so, dass das auch einen realen Hintergrund hat. Das ist jetzt also auch wieder nicht ganz aus der Luft gegriffen. Sehr hübsch. Und es geht um man zeigt ihm einen Kelch in Glockenbecherform Und dieser ist aus Bronze.
Der Kelch von Avebury.
Der Kelch von Avebury. Du sagst, ist das schön ausgedrückt?
Nebenbei gesagt.
Gibt es den? Hast du da geguckt?
Nein, ja, ich habe geguckt. Vom Kelch von Avebury ist nichts bekannt, aber Avebury ist tatsächlich eine sehr bekannte Stätte. Ist auch ein Steinkreis wie Stonehenge, allerdings weitaus schlechter erhalten. Dafür unglaublich viel größer. Er umschließt das heutige Dorf Avebury. Das ist also riesengroß und diese Stätte gibt es. Es ist sogar noch etwas weniger darüber bekannt als über den Zweck von Stonehenge, aber es ist eine ähnliche Bauarbeit, sage ich mal, nur eben bedeutend größer. Dort hat man also diesen Kelch gefunden und der wird ganz stolz an T-Rex oder ein T-Rex gezeigt. Er wäre auch der einzige Vortron, der sozusagen als Nicht-Druide einen Blick darauf hätte werfen dürfen. Und St. Clair weist also auf einige sehr lustige Details hin. Es ist ein Glockenbecher. Ja, das ist eine sehr einschlägige Form von Bechern, die auch periodisch in der Geschichte eindeutig zuordnenbar ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ansonsten kann es auch jeder mal googeln. Interessant ist die Ornamentik auf diesem Becher. Er ist aus Bronze und es gibt Ornamente darin, die einen Riesen zeigen, der einen Zwerg in einen Bottich taucht. Und St. Clair weist nicht ganz zu Unrecht darauf hin, sieht das nicht irgendwie nach einer Taufe aus? Na, das wäre aber auch ein Ding, weil der Becher ist 1000 Jahre älter als die ersten Christen in der Region.
Genau, das ist dieses Zerwürfnis. Dann wird sich die Frage gestellt aus Übermittlungen, dass es einen magischen Trank der Kelten gegeben haben soll. Und somit kristallisiert sich heraus, dass der Kelch quasi als körperliches Mittel die Chiffre darstellt. Und es wird eine Aussicht auf ein großes, es gibt ein großes Ziel. Und man gibt ihm diese Aufgabe sozusagen. T-Rex ist da auch sehr interessiert. Es geht in die nächste Szene. Ihn interessiert diese Chiffre. Er geht zu Nolos Reisebüro. Reisebüro Nolo ist ja immer so ein Treffpunkt, den es anscheinend.
Da geht es auf jeden Fall in der Geschichte immer ein Stückchen weiter.
Ja.
Ja, also wir können jetzt natürlich schauen. Also ich denke, auch Georg ist das langsam aufgegangen, dass wenn er irgendwo an einer Stelle mal ein bisschen irgendwo tiefer in die Geschichte einsteigen sollte, dass Nolo eine ganz gute Adresse dafür ist. Der reizende Orientale und Chef von Nolo ist wie immer nicht zugegen.
Wir sind immer wieder erstaunt.
Richtig.
Wo ist der hin?
Wo ist der hin? Der wird wahrscheinlich viele, viele Reiseziele untersuchen, ob der Anbietungswürdigkeit in seinem Büro.
Ich werde, egal wie du mich herausfordern willst, nichts zu diesem Thema spoilern.
Also nein, ich bin auch selber noch ganz gespannt, weil Markus ist ja, wie ihr schon gehört habt, ein bisschen weiter in den Folgen als ich.
Unwesentlich.
Für mich ist das tatsächlich immer noch so eine Art Running Gag, aber ich warte natürlich auch auf die Folge, in der er endlich auftaucht.
Also jedenfalls reden die beiden und T-Rex nimmt natürlich Bezug auf die Mädchengespräche, die mit Margot stattgefunden haben und sie sagt natürlich, es waren wirklich nur Mädchengespräche und es ging ihnen nichts an.
Richtig, sie, also nicht nur, sie wiegelt also nicht ab, es ist nichts Belangloses gewesen oder irgendwas, sondern sie sagt, es geht dich schlichtweg einfach nichts an, frag nicht mehr.
Jetzt muss man dazu sagen, anscheinend ist die Beziehung der beiden doch noch nicht auf diesem Level, dass sie sich alles sagen. Jedenfalls.
Die Frage ist, auf welchem Level ist die Beziehung zwischen Nolo und Margot? Das bleibt allerdings offen.
Das bleibt ein bisschen offen, was auch gut für die Folge ist, ehrlich gesagt.
Absolut.
Er bekommt einen Kaffee angeboten, den Kaffee der Krebsmacher, nämlich Jamaica Blue Mountain, einen der besten Kaffees der Welt, der nicht gut riecht, aber anscheinend wunderbar schmeckt.
T-Rex ist also absolut begeistert vom Blue Monkey, vom Blue Mountain.
Jamaica Blue Mountain, genau. Ich sag jetzt mal vorsichtshalber unbezahlte Werbung, weil den gibt es wirklich.
Na echt?
Ja, klar. Ja, ja.
Der ist. Und was trinken wir hier immer, wenn wir...
Kein Jamaica Blue Mountain. Du kriegst hier bei mir billigen Kaffee.
Ja, scheiß die
Wand. Nein, du kriegst ordentlichen Kaffee, aber kein Jamaica Blue Mountain. Jedenfalls fragt T-Rex, ob Tron je von keltischen Zaubertränken gesprochen hat. Und man ermittelt da so ein bisschen, sie erzählt da so ein bisschen und man findet sich, ich kürze mal ein bisschen ab, weil wie gesagt, die Folge ist sehr inhaltsschwanger. Wir werden da ein bisschen, Tron und Nolo gehen ins Museum für Frühgeschichte.
Richtig, denn dort war Nolo auch schon mal mit Tron und er hätte sich dort...
Wir sind nicht erstaunt. Also natürlich war sie da.
Ja, richtig, richtig. Und er hätte sich damals dort einen Becher angeschaut. Und da hätte er unten auf diesem Becher hätte etwas draufgestanden.
Ja, und Talasamske, Talasimske,
Talasimske, Talasamske, Talasumske. Sie kommt dann natürlich auf den Namen, und zwar ist es der Name einer durchaus bekannten Whisky-Sorte, nicht ganz zufällig. Und manchmal frage ich mich wirklich, ob wir Teil des Ganzen sind, Marco. Das ist nämlich meine Lieblingsmarke und ich habe uns einen mitgebracht und würde uns nebenbei einfach mal einen einschenken.
Das gute Bordservice, den Dirk hier bietet, also dieser das hat Geräusch. Ebenfalls, dieser Whisky heißt Talisker. Der wird mir hier gerade kredenzt und
Er wird hergestellt auf Skype. Von der sehr viele, viele gute schottische Single Malts kommen. Der Talisker, den gibt es auch in mehreren Ausführungen. Im Schnitt ist der Talisker der stärkste. Mein Onkel hat mal sehr schön gesagt, ein Talisker, da muss der erste Schluck muss nach verbrannten Autoreifen schmecken und danach muss es sich ein bisschen anfühlen, als hätte man den Aschenbecher ausgeleckt. Das trifft auf Talisker zu, der hat viel Torf, der hat aber noch viel mehr Rauch. Markus, unser Zaubertrank an dieser Stelle.
Wohlsein.
Wohlsein, genau. Das ist natürlich, insgesamt ist das eine ganz tolle Geschichte, ja, das auf so einem hundsalten Becher steht unten eine Runeninschrift, die an den Namen Talisker erinnert. Markus verzieht vor lauter Gourmetfreude und Ehrfurcht vor dem Zaubertrank ein bisschen das Gesicht. Ich glaube, es ist angedeutet, dass das Lachen jetzt geht es ihm, glaube ich, nicht mehr so gut.
Nein, alles gut. Der ist
kein Einsteiger-Scotch.
Glaube ich sofort. Es ist super viel, es ist wirklich viel los.
Ja.
Wenn man den trinkt. Es ist wirklich viel los in einem, und das meine ich durchaus positiv, finde ich gar nicht so, nee, ist interessant. Also schon deutlich Schlimmeres zu mir genommen. Und ich bin jetzt überhaupt kein Kenner, gebe ich jetzt mal zu. Aber da ist eine Menge los im Geschmack. Also vielleicht, falls
ich finde ihn großartig, ja. Und also ich habe das natürlich jetzt gerade ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist tatsächlich ein leckeres Getränk. Vorausgesetzt, man steht auf Scotch. Ja, das ist nichts, womit man sich betrinken kann. Auch unser Protagonist wird das über kurz oder lang feststellen. Da geht es einem wirklich nicht gut. Das ist wirklich was, wo man mal dran nippt und mal was zum Genießen zu sich
nimmt. Was ich interessant finde, ist, dass in dem Museum ja ihm quasi dieser Glockenbecher gezeigt wird. Denn ich war in diversen Museen. Noch nie wurde mir eine Glasvitrine geöffnet.
Absolut, aber mich hat es angespornt, auch für unsere Ortsbesichtigung, mal das Museum für Frühgeschichte vielleicht doch nochmal in Berlin auf den Plan zu setzen. Vielleicht gibt es die Kuratorin ja dort noch. Ja, vielleicht gibt es auch den Becher. Das nebenbei gesagt fände ich äußerst interessant, mal zu
das
recherchieren.
Fand ich witzig.
Das ist mir nämlich aus der Ferne nicht gelungen, das zu recherchieren. Vor allem ob der Masse an Exponaten, die das Museum für Frühgeschichte.
Und jetzt, wenn wir Realität und Handlung ein bisschen übereinbringen, nämlich um diese Recherche weiterzuführen, begeht sich T-Rex an einen Platz. Und zwar in die Hudson Bar in Schöneberg. So wird diese genannt. Und jetzt das Witzigste, es gibt sie.
Ja, sie hat allerdings derzeit dauerhaft geschlossen.
Ach was.
Ja, aber eine tolle Bar. Ich bin da schon mal gewesen.
Ah, sehr schön. Dann hast du also Insider-Informationen.
Ja, die Hudson Bar, gesagt, gute Whisky-Auswahl dort.
Kein Mist. Das wird ja Teil dieser Handlung. Hudson Bar, Elzholzstraße 10 in 10, sie macht 1 Berlin. Das ist jetzt hier wirklich kostenfreie Werbung, die wir hier betreiben, weil wenn die Bar wieder öffnet, vielleicht schaut ihr als Fans mal rein. Die Hudson Bar ist in der Nähe des Kleisparks. Das ist ein bisschen weiter weg vom Kleisparks. Das wird ein bisschen anders dargestellt. Und T-Rex sitzt da und kostet Whisky-Sorten. Er ist allerdings zum Zeitpunkt der Szenenaufnahme schon gut angegangen.
Er hat den 7. oder 8. Er ist nicht mehr so ganz sicher und bestellt gerade den nächsten. Das heißt, er probiert sich wahrscheinlich durch sämtliche Variationen des Talisker Sky durch. Also beziehungsweise es gibt halt den Talisker Sky, den Talisker Storm, den Talisker in 10, 12 und was weiß ich wie viele Jahren. Wahrscheinlich wird er die alle durchprobieren und er hat schon mächtig einen im Kessel.
Richtig. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man eine gewisse Anzahl an Whiskys dann noch verschiedener Sorten durchzieht.
Richtig, also muss man ja auch dazu sagen, dass T-Rex jetzt nicht unbedingt den ausgewogensten Ernährungsstil pflegt. Und da er sich üblicherweise von Pizza in seiner Bude ernährt, hat er das wahrscheinlich zwischen im Museum für Frühgeschichte und der Hudson Bar nicht geschafft, noch was zu essen und sich dann 7 Scotch reinzuziehen. Das ist was für Hard-User.
Ja,
Also, wenn man dann hinterher noch stehen möchte. Nun gut, aber Georg denkt erst, er würde halluzinieren, aber er tut es natürlich nicht, als eine wohlbekannte Gestalt neben ihm auftaucht. Und das ist
natürlich die Sendungskonstante ENG, die da auftaucht. Der kennt natürlich Sinclair sehr gut und er sagt ihm, T-Rex, vergiss Sinclair, außerdem arbeitest du für Tupac. Und er will ihm da gerade so ein bisschen Führung geben, als er bemerkt, T-Rex schläft. Er ist in seiner Recherche.
Er möchte ihn nach Hause schicken, weil er der Meinung ist, er hätte genug gekostet.
Ja.
Und mitten im Gespräch schläft T-Rex einfach am Tresen ein.
Genau.
Am nächsten Tag erwacht er in der Studentenbude. Kim weckt ihn er ist schon wach, aber Kim umsorgt ihn ganz rührend. Er liefert ihm Kaffee und Kopfschmerztabletten einer bekannten Marke. T-Rex erzählt so ein bisschen, dem geht's also ausgesprochen dreckig. Für mich ist das ein Genussmittel. Ich habe das noch nie ausprobiert, mir mit einem guten Scotch wirklich einen auf die Rübe zu ballern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einem dann am nächsten Tag echt mies geht, vor allem wenn man bei Talisker ist. Den Geschmack, den wirst du bis zum nächsten Morgen wahrscheinlich nicht vollständig los sein.
Und es passiert etwas, was ich sehr interessant finde. Also Schmidtke ist zwar als Betreuer quasi vor Ort, aber er kriegt natürlich einen komischen Wunsch angebracht, nämlich T-Rex sagt plötzlich, sag mal, kannst du mir mal eine knallen? Und er sagt, wirklich? Und er gibt ihm eine Ohrfeige. Und augenscheinlich soll T-Rex dadurch wacher werden. Ja, jedenfalls kann er danach wieder arbeiten. Und er denkt sich, warum soll ich nicht an dieser Chiffre arbeiten? Er setzt in den Chat, in dem altbekannten Forum, was ja sehr ergiebig ist und anscheinend 24 Stunden unter der Bewachung von ENG steht, er möge sich mal bitte melden.
Was er natürlich auch tut.
Natürlich. Und zwar im Sekundenabfolge klingelt das Telefon und T-Rex hat aber etwas installiert, nämlich so eine Art trojanisches Pferd und er kann, nachdem ENG aufgelegt hat, das Gespräch weiterverfolgen.
Richtig, denn er hat sich jetzt ja weiterentwickelt und sozusagen, wie war das mit den Geistern, die ich rief? Der Laptop, den ENG ihm gegeben hat, der ist natürlich extrem mächtig. Er hat jetzt sein Mobilfon daran gekoppelt. Und sie legen auf nach einem relativ belanglosen Gespräch. ENG erkundigt sich nur mal ein bisschen nach Georgs Gesundheit. Legt dann auf und führt danach sofort ein weiteres Telefongespräch, dem Kim und Georg dann akustisch beiwohnen können, denn er telefoniert mit einer äußerst markanten und bekannten Stimme, nämlich mit Tom, dem Musiker.
Mit Mr. Beat.
Mr. Beat, genau, den wir kennen und die beiden führen so ein Gespräch darüber und ihnen sagt, naja, Mensch, mach dir mal keine Sorgen und Georg, den oder T-Rex, den habe ich jetzt unter Kontrolle, ich habe dem abgeraten davon, das weiter zu verfolgen und ich denke nicht, dass er da weiter so drauf ist. Und plötzlich mischt sich eine dritte Stimme in dieses Gespräch ein. Und das ist?
Und die ist natürlich besonders spannend, weil es ist Trons Stimme.
Es ist Trons Stimme.
Und wieder mal, es gibt dieses Spiel der Folgen, lebt Tron noch, lebt er nicht mehr, ist er da, welche Rolle hat er da? Und er mischt sich ein und er redet und es kommt aber relativ schnell eine Biegung und Tron bemerkt augenscheinlich, ob seiner Genialität als Hacker natürlich den Lauschangriff. Und sagt dann so mittendrin, und pass mal auf, was dein Zögling da gerade macht.
Mit seinem Mobilfon.
Genau. Was sein Mobile da macht. Und dann gibt es einen Abbruch. Und der ist wieder ein gutes Element innerhalb der Folge natürlich. Und T-Rex und Kim sind geschockt, was sie da gehört haben. Und haben natürlich, es wird auch noch gesagt, es soll verhindert werden, dass T-Rex nach Stonehenge geht.
Richtig. Das und das schon um Gottes Willen nicht zur Wintersonnenwende, nicht wahr? Die ja auch relativ stark bevorsteht. Es kommt auch nochmal auf diese Scotch-Thematik, auf diese Whisky-Thematik zu sprechen. Und es wird erwähnt, dass man ihn vielleicht vor allem von diesem Blend fernhalten sollte, der damals John F. Kennedy zum Präsidenten gemacht hat. Das ist schon mal eine tolle Vorgriffsnahme. Wir verraten vielleicht nicht zu viel, wenn wir sagen, da wird in einer der nächsten Folgen noch drauf eingegangen. Nebenbei gesagt, ein Blend ist eine Herstellungsart vom Whisky, wodurch er, also beim Blenden wird er geschmacklich verändert. Ich bin da kein Profi für, aber das ist also eine geschmackliche Veränderung eines bestehenden Whiskys.
Okay, und mal wieder gehen Kim und T-Rex ins Museum für Frühgeschichte. Und jetzt passiert dieses, was ich schon mal erwähnt habe, nämlich sie finden diesen Becher in Glockenform. Die Kuratorin ist plötzlich aus dem Nichts da, weil jemand eine unbedenkliche Bemerkung macht und sagt, man könnte ihn ja auch einfach die Vitrine einschlagen oder so. Und die Kuratorin sagt, sie können auch einfach fragen. Und dann zeigt sie ihm diesen Becher. Und
richtig, das kommt jetzt erst, ha? Das haben genau. Wir irgendwie so ein bisschen zeitlich durcheinander genau. gebracht.
Und sie zeigt ihm den Becher und er sieht auf die Unterseite und dieser Glockenbecher wurde 20 Kilometer von Stonehenge entfernt gefunden.
In Avebury.
Und es gibt wieder so eine Differenz. Warum wurde Bronze verarbeitet? Die Kelten brachten Eisen. Sie brachten anscheinend auch das Pferd nach Europa. Also diese Übereinkunft Bronze und Kelten gelingt nicht so ganz.
Ja, das wird aber erst im Gespräch so ein bisschen deutlich, weil der vorhandene Becher ist nicht aus Bronze. Der ist deutlich älter, der ist rund 4000 Jahre alt, erzählt sie. Aber es ist auch eben so ein Glockenbecher und Georg fragt sie eben, ob sie vielleicht so einen anderen, vielleicht auch schon mal sowas schon aus Bronze gesehen hat. Und er hätte sowas gesehen und die ist da auch relativ interessiert und sagt, aus Bronze sowas haben wir also noch nicht gesehen, aber ist durchaus denkbar, weil ja die späte Steinzeit, die auslaufende Steinzeit dann eben in den Anfang der Bronzezeit so ein bisschen mit einflossen, das durchaus schon sein kann. Jetzt kommen wir zu dir, Entschuldigung bitte.
Ja, nee, gar kein Problem. Und sie erzählt dann auch noch so ein paar Fakten. Stonehenge hat 3 Brauphasen gehabt, wurde relativ lange gebaut. Dann geht es darum, was es eigentlich ist. 1985 erwähnt sie diesen Krieg im Bodenfeld, ein Musikfestival, was bis zu diesem Zeitpunkt da immer stattgefunden hat, jährlich so quasi ein Hippie-Festival, wurde aber dann irgendwann verboten, weil dieses Denkmal immer weiter durch diese Festivals beschädigt wurde. Und wenn man heute nach Stonehenge will, dann kann man so auf diesen Berg rauffahren, aber man trifft da an so eine Absperrung, die relativ weit weg ist. Also diese Steine kann man nicht berühren, man kann da nicht hin. Man kann für einen Eintritt noch mal ein Stück näher ran, aber berühren kann man sie nicht. Es gibt aber eine Geschichte, nämlich dass Krieger, also diese Kelten, durch einen Zaubertrank wiederbelebt wurden. Aber wenn sie wiederbelebt wurden, konnten sie kaum laufen, kaum sprechen, aber kämpfen.
Aber kämpfen, genau. Also es wird so ein bisschen als sozusagen als Zombietum dargestellt oder so ein bisschen zumindest in der historisch verblendeten Legende so ein bisschen eben so in dieser Richtung dargestellt. Ja, und jetzt könnte sich ja schon dem einen oder anderen mal so ein bisschen die Frage stellen, was mag das denn wohl für ein seltsamer Zaubertrank gewesen sein? Die Kuratorin ist insgesamt äußerst hilfreich. Jetzt müssten wir beide mal untereinander absprechen, weil tatsächlich ist das sehr interessant, was sie da sagt. Wie weit wollen wir das jetzt hier sagen oder wollen wir das hier nicht sagen?
Das Kuratorengespräch können wir schon ein bisschen einbringen.
Denn es ist so, dass sie sagt, sie hat also nach der von T-Rex beschriebenen Ornamentik des Bronzebechers hat sie das ganz klar als keltisch diagnostiziert sie sprach so ein bisschen von der Herkunft der Kelten und dass die Kelten gar nicht einfach irgendwo was vor Ort Ansässiges waren, sondern unter Umständen, weil die Kelten eben tatsächlich von außerhalb kamen und einen sehr großen Stierkult mitbrachten, dass man eventuell oder mittlerweile davon ausgeht, dass das Perser waren, die ebenfalls einen sehr ausgeprägten Stierkult gepflegt haben und dass dadurch natürlich auch Wissen mit in den Norden gebracht wurde, wie zum Beispiel Metallbearbeitung, ja, was damals in den nordischen Reichen eben noch gar nicht so ein großartiges Thema war, bei den Persern aber schon seit hunderten Jahren sehr ausgeprägt und gut praktiziert wurde. Dann erzählt sie noch so ein bisschen was über die Geschichte von Stonehenge, ja, dass man eben davon ausgeht, dass das in 3 Bauphasen errichtet wurde, die sich über 1500 Jahre erstreckt haben und dementsprechend da auch bereits in der zweiten und in der dritten Bauphase bereits ein gewisses Legendentum wahrscheinlich darum geherrscht hat, wofür das Ding eigentlich mal so richtig errichtet wurde. Und sie geht eben auch auf diese Geschichte ein mit dem Zaubertrank, der die müden Krieger wieder munter werden ließ, wenn ich das jetzt mal ganz schön salopp so darstellen darf. Und Es stellt sich zwischendurch eine ganz interessante Frage, die wird so beiläufig nur gemacht, und zwar stellen sich T-Rex und Kim die Frage, könnte Trons tatsächliches Leben trotz seines Todes vielleicht irgendwie mit diesem Zaubertrank der Unsterblichkeit zu tun haben?
Ja, das ist eben diese Frage, wenn so ein Begriff wie Unsterblichkeit in den Raum gestellt wird, dann kann man natürlich da so ein bisschen dran rumarbeiten, aber nichtsdestotrotz stellen sich die beiden dann die Frage, es geht zur nächsten Szene, die beiden stellen sich die Frage, warum war Tron zu hören? Das ist jetzt das, was du meinst. Warum sollen sie nicht nach Stonehenge? Und T-Rex ist neugierig, und der Song Capture bringt ihm mittlerweile Geld. Also er kann von den Tantiemen so ein bisschen Geld generieren, und er macht sich auf nach Stonehenge. Er will diese Sache klären. Er will
genau, erstmal nach London und fährt damit.
Mit dem Zug dann.
Erstmal zum Flughafen Tegel.
Was witzig ist, weil es den ja nicht mehr
gibt. Weil es den jetzt ja nicht mehr gibt, ja.
Genau, das ist witzig, aber gut, der spielt ja zu einer anderen Zeit. Er möchte das klären, und dazu kommt auch Sinclair.
Den er am Flughafen trifft.
Den er am Flughafen trifft. Ja, und Sinclair ist da, um T-Rex zu begleiten. Das ist interessant, aber natürlich wird sich, ich glaube, wenn man in dem Geschäft, will ich fast mal sagen, ist, wo T-Rex sich jetzt befindet, ich glaube, da wundert man sich über gar nichts mehr.
Ich denke, so langsam können wir von dieser Belzebub aus der Hölle, von diesem Fakt auch einfach mal ein bisschen Abstand nehmen. Es ist ein gewisses Schema, was sich einfach durch diese Folgen und durch diese Serie zieht. Und das ist durchaus, denke ich, auch als Stilmittel so weit eingesetzt, als dass man kann eben nie sicher sein. Ne? Vertraue niemandem, der Umkehrschluss aus Vertraue niemandem, sei immer auf alles gefasst. Ja, denn alles hängt irgendwo zusammen, und natürlich treffen wir die Schlüsselcharaktere zu den passenden Momenten immer wieder.
Genau. Und es kommt auf ein Grundthema, das würde ich auch jetzt ein bisschen in der Kürze machen. Man kommt auf ein Grundthema, nämlich es kommen die Begriffe Aqua Ardens, das brennende Wasser.
Und Aqua Vitae.
Aqua Vitae, das Lebenswasser ein. Und im Prinzip kreist sich das so ein, es geht um Alkohol, das weiß man jetzt. Und in allen Zeiten waren einige Elemente halt unumstößig. Alkoholherstellung war ein Geheimwissen. Wir sehen das heute vielleicht als selbstverständlich, weil wir ihn überall bekommen können. Aber es war ein Geheimwissen, es war Waffe und Heilmittel zugleich, ne? Und jetzt könnte man so langsam diesen Kreis fahren, ne? Aber da kommen wir noch nicht hin. Es gibt jedenfalls ein Brennverfahren, und er sagt dazu, wie es die Sarazenen machen.
Gut, Sarazenen ist halt ein großer Begriff, ja. Sarazenen, ja. Als Sarazenen wurden schon die wildesten Völker bezeichnet, einfach aus Unwissenheit. Ich finde das eigentlich sehr interessant, was er dort sagt. Für mich ist es eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieser Folge, gerade auch so ein bisschen als nicht wirklicher Kenner, aber so ein bisschen als Whisky-Liebhaber. Hier kommt man eben auf die Idee, die Kelten, die ja eigentlich Perser waren, hätten also vielleicht noch lange bevor im Mittelalter, ich meine mich der Recherche nach zu erinnern, irgendwann zwischen 11 und 1400 nach Christus, so die ersten Aufzeichnungen über Distillerie und Branntweinerzeugung. Vielleicht haben die das einfach schon früher mitgebracht. Und das würden hier ganz interessante Analogien gezogen. Nämlich zum einen der Begriff des Aqua Ardens. Was so viel heißt wie brennendes Wasser. Das ist ziemlich interessant, weil es tatsächlich etwas war, was die Vier-Elemente-Theorie einfach mal vollständig ad absurdum geführt hat. Das heißt, wir haben, und das wird von Sinclair auch ganz klar gesagt, das ist eine Flüssigkeit, also ein Wasser, was durch Feuer rückstandslos vernichtet wird, ja. Und hiermit begeben wir uns dann nämlich schon, das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Sprung der Menschheit von der Vier-Elemente-Theorie in die höhere Alchemie. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Er kommt auch noch auf eine Sache, das möchte ich jetzt den Hörer nicht so ganz vorwegnehmen. Er erklärt so ein bisschen was, wo die Zauberhüte der Druiden in der Legende vielleicht hergekommen sein könnten. Insgesamt halte ich persönlich diese Theorie nicht so ganz für standhaft, aber ich könnte sie nicht mal ausschließen. Ich finde sie sehr liebevoll erdacht.
Genau, das wäre jetzt auch der Moment gewesen. Also spätestens an der Stelle hätte ich dich gebremst, weil das ist so ein so ein Scharnier in der Folge, das will ich den Hörern überlassen.
Absolut, das kann ich auch nicht vorwegnehmen, weil das mit dem Aqua Ardens musste ich mal ein bisschen vorwegnehmen, weil ich das einfach wirklich einen coolen Fakt finde. Und das ist jetzt nur die Anfütterung. Hört echt rein, tolle Theorie, die da aufgestellt wird.
Auf jeden Fall, jedenfalls gibt es einen Flug nach London, St. Clair, Zaubertrank, Whisky, kürzen wir die Sache ein bisschen ab. Und man beschließt, beide wollen am nächsten Tag nach Salisbury fahren. Dann passiert etwas, was ich sehr interessant finde. Es gibt so einen kleinen Verweis auf etwas, was ich gelesen habe, alle drei Teile. Es gibt einen Verweis auf etwas, was ich Hörern hier empfehlen möchte, und zwar auf das Buch Illuminatus von Robert Anton Wilson. Da kommt so ein ganz kleiner Punkt. Es ist sehr lesenswert. Da gibt es auch den Verweis auf den Roten Drachen. Kurz gesagt, es sind drei Bücher, die sind nicht ganz einfach zu lesen. Die sind auch, wirken manchmal beim Lesen ein bisschen wirr. Man muss sich da sehr in der zweiten Ebene bewegen, aber äußerst lesenswert.
Auf jeden Fall plaudert T-Rex auf der Zugfahrt nach Salisbury ganz angeregt mit St. Clair, der auch da auch sehr auskunftsfreudig ist. Ne? Also der nimmt da überhaupt kein Blatt. Der ist genau fast so gierig auf das Gespräch, wie T-Rex das selber ist. Das ist mir jedenfalls bei der ganzen Geschichte so aufgefallen. Und T-Rex fragt ihn natürlich auch, was denn für ihn die Zahl 23 bedeutet. Und zum ersten Mal in dieser Geschichte, die bedeutet ihm rein gar nichts. Ja, also,
das ist interessant, ne?
Ja,
dass du dieses am 24, weißt du so?
Ja, die Druiden, die scheinen sich mit der Zahl 23 nicht sonderlich auseinandergesetzt zu haben, wobei er dann natürlich wieder so eine kleine Quersummenberechnung der Zahl 23 durchführt und dann auf die Zahl des Tieres auf die 666 kommt. Ich fand die Herleitung ehrlich gesagt so, aber ich habe auch nicht richtig hingehört, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er es gemacht hat.
Ja, so, Mittel,
ne, so, das heißt, wir verweisen hier auf die Antichristen, den roten Drachen, wie man, der ja auch mit dem Antichristen assoziiert wird, zumindest namenstechnisch. Und dann weist er auf was ganz Interessantes hin, nämlich der rote Drache sei ja auch das Wappentier von Wales.
Mhm.
Was doch tatsächlich relativ interessant ist, da Wales dann ja doch auch einen relativ starken Umschwung auf eine christliche Konversion durchgemacht hat und dennoch dieser Drache sich im Wappen stets gehalten hat. Das ist tatsächlich wirklich eine historische Besonderheit.
Genau. Und dann kommt auch noch was ich sehr hübsch finde, auch eine schöne Storyline. Im Zug taucht Margot auf. Also der rote Drache ist direkt da.
Richtig. Ne? Kaum hat man seinen Namen ausgesprochen, schon ist er auch schon da.
Genau. Es ist die Geister, die ich rief. Es ist mal wieder das Thema. Margot steht einfach mal da. Und St. Clair und Margot kennen sich natürlich, kennen die sich. Ich meine, jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo wir sagen, natürlich.
Scheinen sich aber auch nicht sonderlich zu mögen.
Nein, es gibt so einen leichten Schlagabtausch. T-Rex.
Also dieser leichte Schlagabtausch endet mit St. Clair auf dem Boden.
Ja, genau. Aber vorher gibt es ja kleine Gespräche, T-Rex wäre ein würdiger Erbe für Tron. Und dann schlägt sie ihn nieder und Margot spricht dann so kurzzeitig von Gehirnwäsche durch ihre Leute und so. Da gibt's so ein
ja,
paar.
Genau, sie möchten die nicht töten, den St. Clair, aber naja, der wird schon durch ihre Leute dann abgeholt, entsprechend behandelt und schon wieder in die richtige Richtung geschickt.
Richtig, T-Rex soll das Geheimnis bewahren, man geht nach Stonehenge, dann gibt es ein kleines Gespräch über Stein aus Dolorit. Ich find's gar nicht so detailliert, weil, wie gesagt, ein paar Sachen sollen auch noch gehört werden. Man ist dann, mit Margot geht's dann nach Stonehenge. Ne? Wieder reden sie über die dortigen Steine, man redet, wie es gebaut wurde. Interessant finde ich, dieses Gespräch wirkt fast ein bisschen mir zu vertraut. Die sind sich fast ein bisschen zu einig.
Ja, das ist richtig. Und es geht ja auch immer wieder thematisch darum, das wird noch wichtig gleich, um die Tatsache, dass Georg das Geheimnis entschlüsselt hätte. Ja, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ja, es wirkt relativ vertraut und Margot lässt auch gar keinen Zweifel daran, dass sie ihm überhaupt nichts tun möchte, weil sie sagt ja, er könne ja auch schließlich gar nichts dafür.
Ja, ja, er ist ja irgendwie noch nicht Teil des Kreises.
Also
ja,
sie ist auf einmal äußerst brüderlich eingestellt und genau, sie plaudern ein bisschen über Stonehenge und die geologische Beschaffenheit der Objekte, die da eben noch so übrig sind. Das kann sich jeder noch mal ein bisschen selber anhören. Das Material ist tatsächlich außerordentlich interessant. Hat auch immer wieder für die eine oder andere Sache Verwendung gefunden. Dolerit, sehr, sehr hartes Gestein, lässt sich sehr, sehr glatt bearbeiten. Interessantes Material. Da können wir vielleicht in einem geologischen Podcast nochmal drauf kommen, aber ansonsten würden wir bis dahin auf das Schwarmwissen des Internets verweisen.
Genau.
Kurzerhand wartet dann noch ein weiterer bekannter Mensch auf die kleine Versammlung von Margot und
als der Zug ankommt,
ne? Georg, ja. Als der Zug ankommt, nämlich. Denn plötzlich steht Ian G. vor ihm, der ihn ja bis jetzt immer halbwegs väterlich behandelt hat. Und er nimmt plötzlich die ganz exakte Gegenrolle zu Margot ein. Er verpasst Georg nämlich erstmal eine.
Ja, und weil T-Rex etwas respektlos sagt, das Geheimnis, was er quasi entschlüsselt hätte, wäre ja harmlos. Und da gibt es eine Ohrfeige und
die Bemerkung, er sollte das nicht an diesem unheiligen Ort aussprechen.
Genau,
das
genau.
Das finde ich übrigens äußerst interessant.
Und dann gibt es einen, also T-Rex wird mitgenommen von ING und ING sagt zu Margot so sinngemäß, ja, aber ich liefere ihn schon rechtzeitig ab, er wisse ja, worum es ging und so weiter. So. Und dann gibt es einen Überschnitt, es ist ein Novembermorgen, es wird beschrieben, Nebel, Niesel, T-Rex ist nackt, er ist gefesselt auf dem Altarstein, am Altarstein.
In Stonehenge.
In Stonehenge, er hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Ich habe mich gefragt, jetzt gibt es da schon Bondage bei den Druiden.
Das Irre ist auch,
er ist bewegungslos.
Georg wird nicht niedergeschlagen oder irgendwas, sondern es endet eigentlich mit diesem Gespräch zwischen Ian
ja.
und Margot. Und als nächstes ist wirklich so ein harter Cut.
Nackt.
Genau.
Nackt auf dem Stein.
Nackt gefesselt auf dem Stein.
Ja. Also ist mir ehrlich gesagt...
Der Sprung war mir persönlich ein bisschen zu heftig und ich kann eine Sache vorwegnehmen, ist eigentlich der einzige Negativpunkt, den ich an der Folge gefunden habe.
Ja.
Aber er ist nun mal vorhanden.
Egal, was los war, egal, was ich getrunken habe, ich habe mich noch nie gefesselt nackt auf Stein wiedergefunden. Ein Glück. Also
zumindest ist die Erinnerung daran nicht mehr vorhanden.
Na gut, also an das, was jetzt kommt, hätte man sich erinnert. Ich will es auch ganz kurz machen, weil da will ich auch nicht so den Spannungsbogen rausnehmen. Es gibt als Auftauchen einer Person, es werden Symbole in Haut geschnitten. Und dann sagt ING noch, ein bisschen beiläufig, das wird jetzt wehtun. Und zwar, es geht um Strafe, weil sich T-Rex Wissen angeeignet hat. Er hätte auch in der Respektform nicht genug Wissen für die Unsterblichkeit. Das wird da ein bisschen was gesagt. Er hätte sich den falschen Freunden angeschlossen und ja. Er soll durch Meister Connors, so heißt derjenige, mit der Sichel sterben.
Er soll dadurch sterben, worauf...
Und dann sagt er, aber wieso denn?
Georg Aqua ganz Adams? Kurzsinnig interveniert und sagt, mein Gott, aber doch, er sagte auch so wegen so einem Pillepalle, ja. Wie der Tatsache, dass ich jetzt rausgefunden habe, dass der Zaubertrank der Kelten Whisky war. Und an der Stelle würde ich sagen, lassen wir den Hörer an dieser Stelle mal wieder nicht vom Haken, sondern da lassen wir ihn mal am Haken baumeln, denn den Rest, den hört ihr euch dann einfach mal in der Folge selbst an. Haben wir noch irgendetwas Relevantes vergessen an dieser Tat, an dieser Stelle?
Ja, und zwar, nee, jetzt nicht in der Sache. Es gibt da noch ein paar persönliche Sachen, aber das sollen die Leute sich anhören. Das finde ich sehr gut jetzt an der Stelle. Und zwar, es gibt zum Schluss der Folge eine Einladung. Kannst du dich erinnern? ING lädt T-Rex zur Wintersonnenwende ein.
Ja gut, dann können wir es ihm natürlich auch sagen. Georg wird natürlich
das,
an dieser Stelle...
Ja, ich meine, wir haben noch 96 Folgen, natürlich 93 Folgen.
Also natürlich stirbt Georg an dieser Stelle nicht. Ich fand es eigentlich einen ganz guten Cliffhanger, aber das stimmt natürlich. Wer hat schon daran geglaubt, dass sie in Folge 7 den Protagonisten aussortieren? Georg sagt, Gott, wegen diesem Pillepalle mit dem Whisky und so weiter und so fort, pfeift ING, also das gesamte Hinrichtungskomitee zurück und sagt, wie, was, Whisky? So, das heißt, er war von was ganz anderem ausgegangen und sitzt dann mit Georg hinterher zur Rekonvaleszenz auf einem wundervollen Castle.
Was ja als Rückzugsgebiet darstellt.
Ja, hab vergessen, wie es heißt. Genau, das heißt, dort hat Georg ein schönes Glas Whisky in der Hand und man unterhält sich dort in Lounge-Atmosphäre und alle sind wieder recht versöhnlich zu ihm.
Genau. Also ich würde jetzt gar nicht weiter in die Details, weil da gibt es ein paar schöne Details, die man da hören kann, die auch durchaus interessant und ein bisschen erklärend wären. Es werden ein paar Leute erwähnt. Das ist ganz gut.
Richtig, es werden auch eventuell Theorien über die Verwendung von Stonehenge erwähnt.
Genau.
In diesem Abschlussgespräch zwischen ING und Georg. Aber auch hier sage ich auch liebevoll ausgefertigte Theorie, aber das möchten wir auch mal lieber euch selber hören lassen. Aber du hast recht, es erfolgt hinterher eine Einladung durch ING an Georg zur
Wintersonnenwende.
Zum Wintersonnenfest.
Und zu einer archaischen Erfahrung. Das wird sehr interessant. Da kann ich schon vorweggreifen, dass das eine sehr interessante Sache wird, die auch sehr aufgeladen sein wird. Wir kommen wie immer zum Fazit. Ne? Wir sind wie immer an diesem Punkt, wo wir uns hinstellen und sagen, wie war die Bewertung? Kurz gesagt, um mal eine Bewertung vorab zu greifen, bevor wir in die Folgenbewertung kommen. Wie ihr es so hört, ich kreise nochmal den Eiswürfel, den Dirk mir erlaubt hat im Whisky, weil ich das sonst nicht runterkriege. Ich weiß, man hätte ihn pur trinken müssen, guter Whisky.
Ich muss jetzt an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, ja, ich habe Markus vorher gesagt, das ist Blasphemie. Ich habe dann aber, ich wollte ihn auch nicht alleine dumm dastehen lassen und habe gesagt, okay, aus Solidarität tue ich auch einen Eiswürfel mit. Und auch wenn mich Whisky-Kenner der gesamten Welt jetzt dafür kreuzigen werden, Tatsache, der Talisker schmeckt mit einem ordentlichen Humpen Eis drin, also gar nicht mal so übel. Es macht ihn deutlich sanfter und ein bisschen gaumenschmeichlerischer. Für den, der Talisker immer ein bisschen zu hart war, es zerstört den Geschmack nicht, es zerstört auch das Aroma nicht, oder das Aroma nicht, aber das etwas penetrant anhaftende Raucharoma, das mildert es ein bisschen ab, also durchaus vielleicht eine Empfehlung, der ihn mal mittrinken möchte.
Also auf jeden Fall vielen Dank für dieses Mitbringsel. Eine sehr schöne Erfahrung und eine super Ergänzung zur Folge. Aber kommen wir zum Fazit der Folge.
Ja.
Gehen wir einfach mal in die Bewertung. Ich persönlich sage dir ganz ehrlich, der Handlungsstrang, der hier aufgemacht wird, sehr gut. Ich mag die Einführung der Person. Ich mag die Szenen sehr gerne in dieser Folge. Ich finde sie gegenüber der letzten Folge zum Beispiel deutlich besser zu bewerten. Mein Fazit 4 von 5.
Bei meinem Fazit wird vielleicht hier und da eine kleine Überraschung sein. Ihr wisst das ja, wir unterhalten uns oftmals auch so ein bisschen im Vorfeld darüber. Und ich hatte eigentlich so beim ersten Hören, also zumindest aus dem Gedächtnis, bevor ich es jetzt nochmal gehört habe, habe ich die eigentlich als gar nicht sonderlich ereignisreich irgendwie in Erinnerung und hatte die eigentlich so ein bisschen als Nulpenfolge abgestempelt. Habe sie jetzt nochmal neu gehört und muss einfach sagen, nee, ist sie überhaupt gar nicht. Also entweder habe ich damals einen schlechten Tag gehabt oder ich habe sie mit einer anderen Folge durcheinander gebracht. Wie ich schon gesagt habe, die Theorien, die hier gesponnen werden, hier sind natürlich nach wie vor Theorien am Werk, ja. Aber die finde ich äußerst liebevoll gestaltet. Hier hat sich wirklich einer Gedanken gemacht. Die Idee finde ich geschichtlich ganz toll, weil es könnte tatsächlich, es ist nicht auszuschließen, dass es sich tatsächlich so ereignet hätte und es würde damit viele Bereiche der Geschichte und auch der Glaubensgeschichte echt mal hart auf den Kopf stellen in der Endkonsequenz. Hier hat also jemand einen ganz, ganz tollen Plot geschmiedet und bis auf so ein paar kleine Unsauberkeiten wollen wir auch nicht, sagen wir mal, päpstlicher sein als das Kirchenoberhaupt. Ich würde eine 4,9 vergeben.
Wow.
Ich fand die Folge im Nachgang alleine ob seiner Story so geil und hörenswert, fast Höchstnote.
Okay, ja, okay. Nein, ich finde die auch sehr gut. Sie ist eine Ankerfolge, sie ist so ein Gelenk innerhalb dieses Zyklus, innerhalb dieser Folgen, sehr wichtig, weil sie sehr viel erwähnt.
Und es wirft auch in den Verknüpfungen der, sage ich mal, der Antagonisten ganz neue Fragen auf. Hier ziehen Leute zugunsten eines höheren Zwecks, die vorher verfeindet waren, plötzlich an einem Strang, sind versöhnlicher als vorher, machen echte Kehrtwendungen und die Folge steckt voller Personaltwiste, finde ich,
ja.
Und oder Twists und auch das toll gemacht, also ich bin wirklich begeistert von der Folge.
Ja, die ist sehr gut.
Und hier spricht nicht nur der Talisker aus mir.
Das ist sehr gut. Und zum Schluss muss ich auch nochmal sagen, ich habe in der Folge ganz dankbar gedacht, wie schön, dass David Nathan T-Rex spricht.
Ja.
Ne? Immer wieder, also auch Kim Schmidtke ist gut, macht die anderen jetzt nicht schlechter, aber trotz allem ein großer Fan von David Nathan und ich höre ihm immer wieder gern zu und er hat die Rolle T-Rex mit sehr viel Spiel unterstrichen, mit sehr viel eigener Energie. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und es wird auch noch ein bisschen bisschen sich steigern, aber es ist in der Folge schon, sind sehr gute Ansätze. Und ich kann deine Bewertung durchaus verstehen. Ich finde die auch sehr gut. Wie gesagt, mich blockiert das Wissen der über weiteren Folgen. Deswegen ist bei mir das immer ein bisschen eingefärbt und deswegen 4 Punkte, aber gute 4 Punkte. Wohlwollend.
Ausgezeichnet. Ja, lasst uns wissen, wie ihr sie gefunden habt. Lasst uns wissen, wie ihr uns gefunden habt. Wir rufen natürlich immer wieder gerne zur Kritik auf. Ladet uns gerne zu einem Glas Talisker ein oder überschüttet uns damit. Wie auch immer, eure Kritik ist uns immer ein Fest.
Ja, damit beschließen wir die heutige Folge. Ich danke dir, Dirk, es war mir ein Fest. Wir haben viel abgearbeitet. Unter Die Kultur könnt ihr uns bei Instagram finden. Ja, es kann eigentlich nur noch eine kurze Anmerkung geben, nämlich die nächste Folge wird heißen Macht. Und da freuen wir uns drauf, da sind wir in der Vorbereitung. Und ja, bleibt uns gewogen und wir werden dann draus. Dirk, schönen Abend.
Ja, einen schönen Abend, den wünsche ich euch auch allen und auch dir, Markus. Bis bald.
Bis dann.